ACI 4, Klasse 1.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke. Ich würde gerne mit einer kurzen Meditation anfangen. Wenn ihr euch einfach aufrecht setzt. Die Füße sind fest im Boden. Die Wirbelsäule aufrecht. Hände bequem auf den Oberschenkeln abgelegt. Schultern entspannt. Nacken lang. Die Stirn glatt. Die Backen weich. Die Zunge liegt locker im Mund. Nehmt wahr, was außerhalb eures Zimmers an Geräuschen sind. Nehmt die Geräusche im Zimmer wahr. Dann nehmt wahr, was im Körper passiert. Wie sitzt ihr? Vielleicht nochmal nachrichten. Dann parkt die Konzentration auf der Nasenspitze. Sucht euch einen Punkt aus, am besten mittig. Dann spürt einfach, wie dort die Atemluft vorbeizieht. Wenn euch die Konzentration entgleitet und ihr an was anders denkt, dann freut euch, dass ihr es bemerkt und ihr so aufmerksam seid. Und bringt sie einfach wieder zurück auf die Nasenspitze, auf den einen Punkt. Beobachtet, wie die Luft vorbeizieht. Merkt den Unterschied zwischen Ein- und Ausatmung. Und dann machen wir eine kurze Analyse. Warum machst du den Kurs? Was ist dein Ziel? Was willst du damit erreichen? Oft sind es ja mehrere Motive, vielleicht nicht ganz so hehre. Konzentriert euch auf das Wahre, auf das eigentliche Motiv. Und dann geht in die Zukunft. Die Klasse ist vorbei. Vielleicht sollte Hausaufgaben machen. Oder nächste Woche Donnerstag ist wunderschönes Wetter und ihr würdet lieber im Biergarten gehen. Stellt euch einfach vor, ihr dieses Motiv, diesen Beweggrund, warum ihr den Kurs macht, euch nochmal vor Augen führt. Und es euch die Kraft und die Energie gibt, die Hausaufgaben zu machen, bei der Klasse dabei zu sein. Kommt nochmal zurück zur Nasenspitze. Konzentration parken. Spüren, wie die Luft vorbeizieht. Und wenn es soweit seid, macht die Augen wieder auf. Richten und strecken. Ich mag euch als erstes mal einen kurzen Überblick geben, was denn so die Themen des Kurses sind. Der Kurs ist eine Einführung in Logik. Logik hat im Buddhismus eine ganz starke Tradition und ist ganz wichtig, weil Buddhismus nicht auf Vertrauen und Glauben beruht, sondern auf Logik. Buddha sagt schon, glaube nichts, was ich sage, sondern prüfe es. Prüfe es im Sinne von wende es an, ob es funktioniert. Oder beweise es durch Logik für dich selber, dass es wahr ist. Deswegen ist der Kurs ganz wichtig und eben es ist wirklich ein wichtiges Thema. Was wir im Kurs machen durch Logik, wir beweisen, dass Nirvana erreicht werden kann, dass Karma existiert, dass es zukünftige Leben gibt, ist ja auch der Titel des Kurses, und dass Buddha existiert. Jetzt in der Klasse 1 machen wir eine Übersicht eben, die machen wir gerade, und wir gehen ein bisschen auf die Geschichte der Logik ein und besprechen ein, zwei praktisch Punkte zur Logik. Das ist die erste Klasse immer so. In der nächsten Klasse beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Ebenen der Realität. Wir nehmen eigentlich nur eine Realität wahr und es gibt eben noch andere Unterschiede, andere Ebenen. Und auch die sind zum Teil eben durch die Logik zugänglich. In der dritten Klasse beschäftigen wir uns vorwiegend mit Zemma oder Pramana, der gültigen Wahrnehmung. Da machen wir heute auch schon eine kurze Einführung dazu. In der Klasse 4 geht es weiter mit gültiger Wahrnehmung und da geht's auch ist das Hauptthema, wie denkt eigentlich ein Buddha, was nimmt ein Buddha wahr, was ich hochinteressant finde, wie Buddha alles wahrnimmt. In der fünften Klasse beschäftigen wir uns mit Allwissenheit. Was ist Allwissenheit und was ist es nicht? Weil das ist eine Eigenschaft, die ja am Buddha zugeschrieben wird. In der Klasse 6 gehen wir dann näher auf die Logik ein, beschäftigen uns mit Argumenten und vorwärtsgehender Beweisführung. Da geht es darum, wie wurde denn Buddha allwissend? Weil Buddha hat genauso wie wir als ganz normaler Otto-Normalverbraucher angefangen und ist dann irgendwann ein Buddha geworden. In der Klasse 7 geht es um den Beweis für zukünftige Leben. Da gibt es sehr viele Beweise dafür. Das ist hochinteressant, weil schon zu den Zeiten, als die Kommentare, die wir für als Grundlage verwenden, die alten Schriften für den Kurs, gibt es ganz viele Diskussionen und Beweisführungen für zukünftige Leben. Und das sind viele Beweise für Glaubenssätze, die im Endeffekt auch heute im Endeffekt noch existieren. Der Glaubenssatz, wenn ich sterbe, ist alles vorbei und nichts von mir existiert weiter. Oder das ist eigentlich der Hauptglaubenssatz und den gab es auch zu der Zeit. Also ich denke, das ist der, der für uns am wichtigsten ist. Und dann auch noch Beweisführung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der in Klasse 7 oder ob der schon in 6 kam, zum Beispiel dieser allmächtige Gott, das wird auch im Endeffekt bewiesen, was zeichnet einen allmächtigen Gott aus und kann ein allmächtiger Gott existieren im Gegensatz zum allwissenden Buddha. Also wie gesagt, wird einfach logisch bewiesen, kann das existieren? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Klasse 8 und 9 geht's weiter mit den Beweisen für die Existenz von vergangenen und zukünftigen Leben, weil wenn es ein zukünftiges Leben gibt, dann gibt es ja auch vergangene Leben. Und in der Klasse 10 gehen wir zum, wie ignorantes Begehren ein weiteres Leben verursacht. Also nochmal ein weiterer Beweis für zukünftige Leben. Klasse 11 ist eben ist praktisch eine zusammenfassende Klasse, wo wir einfach nochmal alle 10 Klassen kurz durchgehen und die relevanten Dinge für die Abschlussprüfung besprechen. Die wichtigsten Begriffe im ganzen Kurs ist Zema, das ist tibetisch und heißt gültige Wahrnehmung und das Sanskrit dafür ist Pramana. Was ist eine gültige Wahrnehmung? Eine gültige Wahrnehmung ist eigentlich alles, was oder fast alles, was wir in unserem Alltag haben. Alles, was ich im Endeffekt sehe, ich sehe die Sabine da sitzen mit ihrem Stift, das ist eine gültige Wahrnehmung. Ich sehe euch im Endeffekt auf dem Computer, das ist auch eine gültige Wahrnehmung. Ich spüre auf meiner Haut, dass ein ganz leichter Luftzug durch das Fenster reinkommt. Das sind alles gültige Wahrnehmungen. Im Gegensatz dazu gibt es auch ungültige Wahrnehmungen. Zum Beispiel unter dem Einfluss von Alkohol. Jeder, der schon mal betrunken war, weiß, dass wir unter Alkoholeinfluss oft andere Wahrnehmungen haben, die nicht gültig sind. Oder unter Einfluss von Drogen. Da kann ja alles schön bunt werden zum Beispiel. Das sind keine gültigen Wahrnehmungen, das sind ungültige Wahrnehmungen. Oder zum Beispiel, wenn ich was falsch wahrnehme, wenn ich zum Beispiel ein Blatt auf dem Rasen als Maus wahrnehme, auch das ist eine ungültige Wahrnehmung. Oder wenn ich im Boot sitze und rudere und ich das Gefühl habe, dass die Bäume im Endeffekt sich bewegen und nicht ich mich im Boot, ist auch eine ungültige Wahrnehmung. Ich nehme die Dinge nicht so wahr, wie sie wirklich sind. Das ist im Endeffekt die engere Bedeutung von Zema oder Pramana, gültige Wahrnehmung. Die zweite erweiterte ist, wie beweise ich etwas? In dem Moment, wo Zema oder Pramana im Buchtitel vorkommt, weiß man, okay, hier geht es um Logik, es geht um Beweisführung. Zu 99,9% haben wir gültige Wahrnehmungen während des Tages. Sie ist nicht beeinflusst von Alkohol, sie ist nicht beeinflusst von Drogen, sind keine Mistwahrnehmungen, sprich laut Maus. Und jetzt gibt's noch eine weitere Einschränkung. Sie ist nicht beeinträchtigt durch Ärger zum Beispiel. Also wenn ich eine starke Emotion habe, meistens negative Emotionen, nehme ich Dinge meistens auch nicht mehr korrekt wahr. Ich missinterpretiere, was jemand sagt. Und da wird es dann interessant. Da ist dann die Frage, wie viel Zeit des Tages stehe ich unter starken negativen Emotionen. Daran kann ich ungefähr festmachen, wie viel gültige Wahrnehmungen ich habe und wie viel gültige und wie viel ungültige. Aber angenommen, wir haben eine gültige Wahrnehmung. Ich sehe die Sabine, wie sie mir gegenüber am Tisch sitzt. Und wenn ich etwas mit einer gültigen Wahrnehmung erfahre, dann existiert das auch. Die Sabine existiert. Und so definiere ich auch Existenz. Das, was durch eine gültige Wahrnehmung erfahren werden kann. Oder als Wortspiel, das, was durch ein Pramana wahrgenommen wird. Was ich durch eine gültige Wahrnehmung in Tüttelchen gesehen habe. Das wird als Beweis in den Schriften dafür hergenommen, dass etwas existiert. Es gibt noch eine zweite Art der Wahrnehmung und das ist die hergeleitete Wahrnehmung. Und das ist das, worum es eigentlich in diesem ganzen Kurs geht. Das klassische Beispiel für eine hergeleitete Wahrnehmung ist, ich habe hier drei hübsche Röschen in meiner Hand. Wo sind jetzt die Rosen? Hinter meinem Rücken. Das ist eine hergeleitete Wahrnehmung. Ihr habt gesehen, wie sich mein Arm wegbewegt hat und abgeknickt ist. Deswegen leitet ihr her, dass ich die Rosen in meiner Hand hinterm Rücken halte. So wendet ihr im täglichen Leben im Endeffekt hergeleitete Wahrnehmung oder benutzt hergeleitete Wahrnehmung. Und das ist auch ganz, ich finde es interessant, sich selbst manchmal zu prüfen, ist es eine gültige Wahrnehmung oder ist es eine hergeleitete Wahrnehmung? Weil oft verwechseln wir hergeleitet mit gültig. Also ich zumindest in meinem täglichen Leben. Ich nehme etwas an, was eine falsche hergeleitete Wahrnehmung für mich ist. Darum geht es im Endeffekt wirklich in diesem Kurs. Wir lernen, korrekt herzuleiten. Und das ist eine ganz, ganz wunderbares Wissen, was ganz, ganz wichtig ist. Ich würde euch gerne ein Zitat vorlesen, weil das ist so, also finde ich einfach, früher haben sie sich ja auch im Endeffekt Fragen gestellt und die finde ich einfach sehr schön sozusagen. Das ist die Grundfrage, warum wir denn Logik brauchen. Kenpuche ist einer der Schüler von Chetsong Kappa, sage ich später noch was dazu, zu den beiden Namen, hat in einer von den Schriften gefragt, hast du jemals einen Buddha wahrgenommen, sprich im Sinne von gültiger Wahrnehmung, hast du jemals einen Buddha gesehen, könnte man das im Endeffekt übersetzen. Weißt du, dass er ein allwissendes und mitfühlendes Wesen ist? Hast du gesehen, dass er ein allwissendes und mitfühlendes Wesen ist? Wie kannst du in Buddha Zuflucht nehmen, wenn du keine direkte Wahrnehmung von ihm hattest? Direkte Wahrnehmung? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Deswegen fragt Kenpuche, wenn wir es auf andere Art und Weise herleiten können, dann wären wir bestimmt bessere Buddhisten. Und das ist mit die Grundfrage. Und das ist sozusagen, könnte eine der Motivationen sein, warum ihr in diesem Kurs seid. Die Hauptregeln der Beweisführung. Ich möchte jetzt praktisch zwei Hauptregeln heute ansprechen und ich fände es gut, wenn ihr das wirklich versucht, in eurem täglichen Leben bis zur nächsten Woche ein bisschen zu prüfen. Wendet ihr diese Hauptregeln an? Wenn ja, wann wendet ihr sie richtig an oder wann wendet ihr sie nicht an? Die erste Hauptregel ist, verwende nie ein Argument, was dein Gegenüber nicht akzeptiert. Ich gehe nochmal zu meinen Röschen. Die Brigitte hat die Rosen hinter ihrem Rücken in der Hand. weil ich gesehen habe, dass sie den Arm ausstreckt und ihn abknickt. Der Arm hat überhaupt keine andere Bewegungsart und Weise, wie das er jetzt hinterm Rücken ist. Was wäre ein Gegenargument? Oh, ich könnte sie auch fallen gelassen haben, dann hätte ich sie nicht mehr in der Hand. Aber ihr habt keinen Plumps gehört. Könnt ihr dem alle zustimmen? Wahrscheinlich ihr am Rechner nicht ganz so sehr, aber die Sabine hat ganz feste genickt. Also wäre das ein Argument, was ich nur bei Sabine verwenden könnte. Euch könnte ich jetzt eigentlich, mir fällt jetzt gerade kein Argument ein, wie ich euch am Rechner mit vielleicht einer etwas beschränkteren Akustikübertragung überzeugen könnte, dass ich die Rose nicht habe fallen lassen. Also, man darf nur ein Argument verwenden, was der andere glauben kann, akzeptieren kann oder bereits kennt. Ich möchte noch ein anderes Beispiel machen. Wie ihr wisst, habe ich mit Computern in meiner Arbeit zu tun. Mich ruft jemand an und sagt, ich kann diese Webseite nicht aufrufen. Und schickt mir dann, ihr kennt es ja, so ein langes Buchstabengewirr zu. Und wie ich das untersuche, stelle ich fest, dass in diesem Buchstabengewirr, dass es korrekt ist, im Sinne von, es sind die richtigen Buchstaben und Zeichen, aber es ist falsch im Sinne von, er hat zwei Buchstaben groß geschrieben anstatt klein. Wenn ich jetzt zu dem Anwender sagen würde, das ist ja alles wunderbar, aber Sie müssen da Großbuchstaben reinschreiben, weil der Server das Betriebssystem Unix hat, dann würde das dem Anwender gar nichts helfen. Das wäre ein falsches Argument, weil er kann das Argument nicht nachvollziehen. Das sagt ihm nichts, er weiß nichts, er kann es nicht glauben, das ist kein Argument für ihn. Er kennt es nicht. Zu ihm müsste ich praktisch als valides Argument sagen, das funktioniert nicht, weil Sie haben aus Versehen zwei Kleinbuchstaben statt zwei Großbuchstaben verwendet. Wenn Sie zwei Großbuchstaben verwenden, dann funktioniert. Das wäre für diese Person ein korrektes Argument. Die zweite Regel oder Hauptregel der Beweisführung ist, jemand anderem etwas beweisen wollen, was er bereits weiß. Finde ich auch hochinteressant, ertappe ich mich so oft dabei. Und da sind wir nämlich dann ganz schnell beim Useless Talk. Fand ich interessant, also habe ich für mich so im Kopf geschlussfolgert. Aber das ist jetzt eine Erweiterung der PGDM, steht nicht so in den Schriften. Das war meine Assoziation dazu. Wenn ich jemand versuche, von etwas zu überzeugen, was er bereits kennt, dann habe ich auch die Logikregeln.
Ja, total.
Die Logikregeln missachtet. Falsche Logik. Werde ich des Debattierplatzes verwiesen. Wenn wir jetzt mein Beispiel mit den Klein- und Großbuchstaben sind verkehrt weiter spinnen, dann wäre der Fall das zweite, dass ich jemand versuche, von etwas zu überzeugen, was er bereits kennt. Wenn ich jetzt mit diesem Argument zum Programmierer sage und zu ihm sage, hey, der User kann die Seite nicht aufrufen, weil er Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben verwendet, weil es ist ja ein Unix-Server, dann wird er die Augen verdrehen und im Endeffekt zu mir denken, so nach dem Motto, was erzählst du mir, Sachen, die für mich ganz normal sind und die ich weiß. Für ihn müsste ich andere Argumente verwenden. Zu ihm müsste ich sagen, hey, der User kann es nicht aufrufen, weil du in deinem Code leider nicht Groß- und Kleinbuchstaben abgefangen hast. Das sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, aber also du musst praktisch die Case-Sensitivität im Endeffekt berücksichtigen und immer aus allen Großbuchstaben machen. Also jetzt gucken wir vor ein paar von euch schon mit viereckigen Augen. Also für euch wäre das ein Argument, was praktisch der ersten Regel widerspricht. Weil ihr es nicht versteht, ihr wisst nicht, was ich eigentlich von euch will oder von was ich euch überzeugen will, dass ihr jetzt den Code ändert und den Fehler abfangt. Wogegen für den Programmierer ist es das korrekte Argument. Für den wäre das andere, das ist ein Unix-Server, wäre das falsche Argument, weil das weiß er ja. Wie gesagt, geht mal durch die Woche mit diesen zwei Regeln im Kopf und eure Gespräche werden sich schon sehr verändern, glaube ich. Zwei Hauptregeln der Beweisführung. Verwende kein Argument, was dein Gegenüber nicht kennt, nicht glaubt, nicht akzeptiert. Zweite Regel, beweise nichts, was der andere schon weiß oder glaubt oder kennt. Was es natürlich in einer gemischten Zuhörerschaft vielleicht schwieriger macht. Da muss ich dann normalerweise im Endeffekt mehrere Argumente oft verwenden, damit ich einfach die unterschiedlichen Personenkreise ansprechen kann. Deswegen erklärt Geschela den Stift im Endeffekt in jeder Session, sage ich jetzt mal so. Und damit wir die Gnade haben, es oft zu hören. Wir gehen jetzt ein wenig zur Geschichte der Logik. Das heißt, dieses Wissen im Kurs geht direkt auf Buddha zurück und ist in einer direkten mündlichen Übertragungslinie bis zum heutigen Tag erhalten. Wir legen Wert auf das Wort mündliche Übertragungslinie, weil eine mündliche Übertragung deutlich mehr überträgt als nur das geschriebene oder das gesprochene Wort. Und weil nur, wenn ich etwas in einer direkten Lehrer-Schüler-Beziehung lerne, es wirklich lerne. Wenn ich nur aus dem Buch lerne, werde ich nicht so lernen, wie wenn ich es in einer direkten Lehrer-Schüler-Beziehung lerne. Das ist die gute Nachricht. Dieses Wissen ist seit 2500 Jahren weitergegeben, immer wieder geprüft, immer wieder bereinigt. Und kommt praktisch heute durch mich zu euch. Die schlechte Nachricht, ihr habt jetzt auch die Pflicht, es weiterzugeben. Weil die Linie ist seit 2500 Jahren aufrechterhalten und ihr wollt hoffentlich nicht dran schuld sein, dass die Linie abbricht. Also es ist im Endeffekt dadurch, dass ich im Endeffekt mir Wissen aneigne, gebe ich sozusagen auch ein gewisses Versprechen, es weiterzugeben. Geben und nehmen. Um ein bisschen auf die Linie einzugehen, ihr findet sie auch in den Notizen, die müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, die Bücher, die Verfasser und die Jahreszahlen. Das ist auch sozusagen ein bisschen Beweis dafür, wo die Linie herkommt, dass es eine authentische Linie ist. Und die Linie funktioniert immer wie eine Zwiebel. Und warum ist das so? Also es gibt irgendjemanden, der das mal als erstes gelehrt hat. Und früher haben sie ja im Endeffekt immer alles auswendig gelernt, weil Druckmittel ja sehr selten waren. Da war ja Schrift wirklich was ganz, ganz Seltenes, konnte sich fast niemand leisten. Deswegen haben die im Endeffekt die ganzen Bücher auswendig gelernt und das sozusagen als Gedächtnisstütze für das verwendet, was ihnen der Lehrer erklärt hat in der mündlichen Überlieferung. Deswegen sind die, je älter die Schriften sind, umso kryptischer sind sie, weil je älter, umso wertvoller war im Endeffekt beschriebenes Papier. Nach 300 Jahren hat sich dann irgendjemand überlegt, oh, dieses Buch, mit dem ich es gelernt habe, Das ist ja schon sehr kryptisch. Ich raff mich jetzt mal auf und schreibe einen Kommentar dazu, wo er praktisch das Ursprungsbuch erklärt, ausführlicher. Es ist auch so, dass praktisch je jünger die Bücher sind sozusagen, umso umfangreicher sind sie. Dann ging das wieder sozusagen 200-300 Jahre und dann war wieder jemand, der meinte, das ist aber schon sehr kryptisch, der Kommentar zum Ursprungsbuch. Da schreibe ich mal noch einen Kommentar zum Kommentar, um es zu erklären. Es ist auch oft so, dass in diesen Kommentaren, wenn dann einfach Beispiele aus dem aktuelleren Leben sozusagen immer mit eingeflochten, dass die Personen sich es einfach auch besser vorstellen können. Was ich ja heute auch schon versucht habe mit dem Beispiel der Webseitenadresse. Also das geht da auch mit, es wird praktisch immer mehr niedergeschrieben, weil einfach auch der Zugang im Endeffekt zum gedruckten Papier einfacher war und es wird auch immer mit den Beispielen des täglichen Lebens angereichert. Sozusagen der Gott der Logik ist Meister Dignaga. Da steht 440 vor Christus, aber ich denke, das muss nach Christus heißen. Ulrike, stimmst du mir zu? Ich glaube, das müssen wir noch berichtigen. Ja. Sein Buch heißt Kompendium über die gültige Wahrnehmung oder auf Tibetisch Zema, das Wort kennen wir ja schon, das ist die gültige Wahrnehmung. Kuntu ist ein Kompendium und Choklang ist der tibetische Name von Dignaga. Und da im Tibetischen, man liest praktisch einen Satz von hinten her, wenn ihr euch dann eben die deutsche Übersetzung anschaut, dann heißt es Kompendium über die korrekte oder gültige Wahrnehmung. Er ist der Erste, der sozusagen auch das Wort Logik dafür verwendet oder Beweisführung. Und in seinem Buch ist vorwiegend Schriften von Lord Atisha im Endeffekt die Grundlage. Dann ungefähr 200 Jahre später sind ungefähr 2-3 Generationen dazwischen, ist dann Meister Dharmakirti, 630 vor Christus, nicht verwechseln mit Chandrakirti. Und der hat den Kommentar zur gültigen Wahrnehmung geschrieben, also zum Buch, was unter 1 steht, von Meister Dignaga. Für diejenigen, die schon die anderen 2 Kurse gemacht haben, Meister Dharmakirti kommt aus der Sautantrika-Schule. Das ist die 2. Schule des Madhyamika Prasangika. Er ist aber stark mind-only beeinflusst. Dann kommt als nächstes fast 1000 Jahre später, also hier sind auch nur die wichtigsten aufgelistet, Gyaltsabche, mit dem Licht auf dem Pfad zur Freiheit. Da würde ich gerne aufs Tibetische ein wenig näher eingehen, weil ich das hochinteressant finde.
Meister Dharmakirti, ist der jetzt vor oder nach?
Ist auch nach Christus, sorry. Okay.
Gut. Danke.
War das Erste, was wir ins Deutsche übersetzt haben, und da hat die Übersetzungscrew noch einen prinzipiellen Fehler drin, den wir, glaube ich, im kompletten Vierer austauschen müssen. Talam ist Freiheit oder auch Nirvana. Tar. Talam zusammen kann eben auch Nirvana heißen. Wir wissen aber, Lam heißt, das kennen wir aus dem ersten Kurs schon, heißt Pfad oder Stufe. Selche heißt Licht oder Lampe. Der ursprüngliche Begriff von Selche ist jemand, der sozusagen einen Weg bereitet. Also ich stelle mir da jemanden im Dschungel vor, der mit der Machete sozusagen den Weg haut. Und wenn ich im Dunkeln eine Lampe dabei habe, dann praktisch mache ich auch sozusagen den Weg durch das Licht frei. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Information. Und das Buch von Gyaltsabche heißt Licht auf dem Pfad zur Freiheit. Man könnte es auch mit der anderen Bedeutung übersetzen, Lampe auf dem dunklen Pfad. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Die Logik leuchtet uns sozusagen aus dem dunklen Pfad heraus. Gyaltsabche ist genauso wie Kendrupche, von dem ich das Zitat vorhin gebracht habe, mit dem, warum wir denn eigentlich Zuflucht im Buddha nehmen, wenn wir Buddha noch nicht gesehen haben. Gyaltsabche und Kendrupche waren die zwei engsten Schüler von Chetsun Kappa. Chetsun Kappa ist der Begründer unserer Linie, Gelobka. Und Chetsun Kappa hat 10.000 Seiten geschrieben, die tiefgründigsten Werke, logisch wunderbar zu seiner Zeit. Man glaubt, dass er wirklich im Endeffekt es nicht selber geschrieben hat, sondern dass er direkten Kontakt zu Manjushri hatte und er ihm einfach nur alles diktiert hat. Sozusagen ist es eigentlich fast unmöglich, in einer Lebenszeit so viel zu schreiben. Weil wir da an der Stelle gerade sind, also Chetsun Kappa war der Begründer der Gelugpa-Linie. Im Moment gibt es noch 4 Linien und zum Beispiel ist die Gelugpa wirklich die einzige, die noch eine ganz, ganz starke Logik und Debattiertradition hat. Bei den Sakyas und Kagyus ist die sozusagen schon fast ausgestorben. Das ist wirklich, da ist die Linie fast gebrochen. Also nicht komplett, es gibt noch eine direkte, aber nicht mehr in der Breite, wie sie bei den Gelugpa existiert und praktiziert wird. Und Gyaltsabche, der Autor von Lampe auf dem dunklen Pfad, wie der Chetsun Kappa kennengelernt hat und als sein Lehrer anerkannt hat, war eigentlich selber schon sehr bewandert in den Schriften. Und die haben auch fast das gleiche Alter. Gyaltsabche ist 1362 geboren und Chetsun Kappa 1357. Also die waren im Endeffekt vom Wissensstand oder von der Ausbildung ähnlich. Und trotzdem hat er Chetsun Kappa als Lehrer angenommen, weil er einfach so ein wunderbarer Lehrer und weiser Lehrer war. Und hat dann auch irgendwann gesagt, das Gütigste, was Chetsun Kappa getan hat, war, dass er mich die Logik gelehrt hat. Wichtig, weil in der Hausaufgabe abfragt das Zitat. Ich finde es einfach wunderbar. Also das zeigt auch nochmal im Endeffekt, welch großen Stellenwert es für diesen großen Gelehrten gehabt hat, dass er die Logik lernen durfte und dann auch selber zum Logikmeister wurde. Dann springen wir nochmal ein paar hundert Jahre in die heutige Zeit. Das nächste Buch ist von Jesche Wangchuk, 1928 bis 1997. Ist ein wunderbarer Gelehrter der Jetztzeit. Und sein Buch heißt Juwel des wahren Gedanken. In der Lektüre zu dieser Klasse ist auch der Lebenslauf von ihm drin. Und er ist wirklich einer von den Tibetern, die im Endeffekt geflüchtet sind aus Tibet während der chinesischen Kulturrevolution, wurde dieses Buch komplett verbrannt. Dann hat er es aus dem Gedächtnis nochmal geschrieben. Dann hat er es, glaube ich, verloren. Also es ist irgendwie zweimal verloren gegangen. Dann hat er es noch ein drittes Mal geschrieben, wenn ich es korrekt im Kopf habe. Er schreibt sehr inspirierend und also wirklich, das ist jetzt nochmal diese Zwiebelschalengeschichte. Er schreibt so, dass wir es relativ gut verstehen, weil er einfach auch ein großer Logiker ist, die alten Schriften alle kennt und die Fähigkeiten hatte, es so zu kondensieren, zusammenzuschreiben und darzulegen, dass wir es in der heutigen Zeit einigermaßen verstehen. Als nächstes kommen noch zwei Werke, die vorwiegend in den Klöstern verwendet werden, um Logik zu lehren. Zum einen gibt es was, was Dura heißt. Das ist einfach ein Handbuch. Sozusagen das Einmaleins der Logik würde das wahrscheinlich bei uns in der Schule dann heißen. Und ich finde es interessant, weil es Kommentare von Kindern heißt, von Nachfahren. Es kann aber auch heißen Kommentare für Kinder. Also es ist beides möglich. Aber primär ist wirklich für Kinder. Unter anderem sind die Inhalte Zensum, wie man etwas definiert. Da gibt es praktisch Regeln, wie ich etwas definiere. Und alle, die schon Kurse gemacht haben, wissen, dass wir sehr viel Wert auf Definition legen. Und wenn ich jetzt Nirvana sage, dann kann wahrscheinlich jeder, der schon jemals in irgendeinem ACI-Kurs war, auf Knopfdruck die Definition für Nirvana runterbeten. Das ist auch mit der Sinn sozusagen, warum wir Definitionen auswendig lernen für die Hausaufgaben und für die Abschlussprüfung, damit wir sie präsent haben. Damit, wenn wir reden, im Endeffekt klären und definieren können, von was reden wir eigentlich. Nirvana wird im tibetischen Buddhismus und im Hinduismus zum Beispiel komplett unterschiedlich definiert. Wenn ich mich jetzt praktisch mit einem Menschen über Nirvana unterhalte, der Hinduismus studiert hat, dann muss ich als erstes definieren, was ist denn Nirvana in meiner Sprache? Und deswegen muss ich so eine Definition im Kopf haben. Und auch wenn ich debattiere oder diskutiere, ist es immer wieder, also wie gesagt, es geht ganz oft runter zu diesem, was ist das für dich? Es schafft ganz viel Klarheit, wenn ich Dinge richtig definiere. Deswegen ist es im Endeffekt ein eigenes Wissensgebiet. Wie definiere ich denn eigentlich richtig? Ein weiteres wichtiges Thema ist Shidrup, der Überblick über alle existierenden Dinge. Existierend, was war die Definition von existierend, haben wir heute in der Klasse gemacht. Alles, was ich über gültige Wahrnehmung erfahre. Dort wird, das ist praktisch ein Auszug aus der Abhidharma Kosha, Listen über Listen. Wie kann ich Dinge einteilen? Haben wir auch schon gemacht, die erste Einteilung, sich veränderte und unveränderliche Dinge und die sich veränderlichen haben dann wieder drei Untereinteilungen und so weiter und so fort. Das ist einfach auch ganz wichtiges Wissen und es gibt dann auch Regeln, warum ist irgendwas in dieser Einteilung. Das ist wirklich einfach sich wieder damit beschäftigen, warum und wieso und weshalb, einfach Klarheit schaffen. Das nächste ist ein wunderbares Thema, Chichitrak. Ganz intensiv wird das im Kurs 13 im Logikkurs besprochen. Das ist das Studium der Klasse und der Subklassen. Die Worte treffen es nicht ganz. Das beste Beispiel ist, Chi zum Beispiel wäre das Auto. Chitrak wäre der BMW. Der BMW ist im Endeffekt eine Manifestation des Autos oder eine extra oder eine Einheit des Autos. Ist ein super wichtiges Thema, haben wir auch in DCI Level 7 sehr viel gemacht, diese Chitrak-Geschichte. Dass man das versteht, ist mit die Grundlage dafür, dass ich die Leerheit direkt erfahren kann. Die Erklärung von Chichitrak, falls es euch jetzt schon interessiert, falls ihr nicht bis Kurs 13 warten wollt. Es gibt auf YouTube ein vierteiliges Video von Geshe-la, das heißt How to See Emptiness. Das sollte man sich einmal im Monat geben, ist meine Empfehlung. Dann das zweite Buch, was in den Klöstern verwendet wird, heißt Tagrig. Das ist einfach Studium der formalen Logik und Argumentation oder Studium der Beweisführung. Wie baue ich ein Argument auf? Zwei Hauptregeln haben wir heute schon gelernt. Die eine Hauptregel, verwende nie ein Argument, was der andere nicht kennt, weiß oder glaubt. Die zweite Hauptregel, versuche nicht etwas zu beweisen, was der andere eh schon kennt und weiß und glaubt. Also da drin ist wirklich im Endeffekt das komplette Studium der Beweisführung abgebildet im Tagrig. Wird vorwiegend in den Klöstern verwendet. Das war's zur Linie. Die Linie ist wichtig, dass wir wissen, wo das Wissen herkommt, dass wir wissen, es ist eine ungebrochene Übertragungslinie. Wenn ich hier etwas sage, ist es im Endeffekt immer Übertragungslinie. Wenn ich etwas sage von dem, was ich mir hergeleitet habe, sage ich normalerweise dazu, das ist aber die Philosophie der Brigitte M. Also normalerweise könnt ihr sehr wohl unterscheiden, ist es im Endeffekt wirklich die Übertragungslinie oder ist es was, was aus meinem Kopf kommt? Und es ist wichtig, dass ihr auch wisst, was ist. Deswegen sage ich es eigentlich fast immer dazu. Aber ihr könnt auch sicher sein, dass es eine authentische Linie ist und sich über mehr praktisch zwei Jahrtausende weitergegeben wurde und geprüft wurde. Das ist ja der Vorteil daran, dass es immer wieder überprüft wird. Hat jetzt Meister Dignaga die Logik erfunden? Ich habe das vorhin so ein bisschen so dargestellt, was aber nicht ganz korrekt war. Also wenn wir nach der Zwiebelschalenschicht gehen, jeder Kommentar praktisch beruft sich auf den Kommentar vorher und erklärt den und es wird immer praktisch länger und ausführlicher. Aber was ist der Kern unserer Zwiebel? Und der Kern der Zwiebel der Logik ist natürlich ein Ausspruch von Lord Buddha. Selbst Lord Buddha hat bereits im Endeffekt die Logik gelehrt. Der Kern der Zwiebelschale ist, Buddha sagt, jeder, der eine andere Person beurteilt, ohne ihre Gedanken lesen zu können, wird fallen. Und bei diesem wird fallen, wird natürlich, also ist impliziert, wird in die Hölle fallen. Das ist der Grund, warum wir Logik brauchen. Genau so hat es Buddha formuliert. Damit wir Dinge wahrnehmen, die wir nicht mit unseren Augen sehen können. Und mit Logik kann ich beweisen, warum ich andere nicht beurteilen soll. Und wenn ich das mir hergeleitet habe, dann werde ich mich dementsprechend verhalten und nicht in die Hölle fallen. Das ist der Grund, warum wir Logik studieren. Zum einen, dass wir nicht in die Hölle fallen und zum anderen, dass wir die Leerheit direkt erfahren können und damit aus dem Weg raus aus diesem leidenden Leben sind. Dieser Spruch, jeder, der eine andere Person beurteilt, ohne ihre Gedanken lesen zu können. Mit ohne ihre Gedanken lesen zu können, sind im Endeffekt Wesen gemeint, die eben es gibt eben, also damit wird abgegrenzt, jetzt sind wir schon beim Punkt Klarheit, damit werden alle Wesen abgegrenzt, die Gedanken lesen können. Beurteilen ist ziemlich wichtig. Alle, die Bodhisattva-Vows haben, wissen, dass es der zweite Root Downfall ist. Deswegen, weil es wirklich was ist, was wir komplett immer machen, tagtäglich, jeder zweite oder dritte Gedanke ist eine Beurteilung von jemand anderem. Heißt es, dass wir kein Feedback geben dürfen? Nein, das heißt es nicht. Wenn jemand eine Sprache lernt und er spricht was falsch aus, dann ja, dann gebe ich ihm das Feedback, dass er etwas falsch ausspricht, damit er es lernen kann, es richtig zu tun. Was er mit verurteilen meint, ist einfach kritisieren. Jemand kritisieren, ohne dass ich seine Motive kenne.
Auch in Gedanken.
Auch in Gedanken. Also die Hauptaussage ist eigentlich, dem Bösen zu widerstehen, sage ich jetzt auch mal in Anführungszeichen, und zwar dem Bösen in unserem eigenen Geist, dass wir eben im Endeffekt Böses über andere Menschen denken oder sagen, ohne dass wir deren Motive kennen. Mit der Logik kann man also, ich wiederhole es einfach nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir können beweisen, dass es Nirvana gibt, wir können beweisen, dass es Karma gibt, dass Karma existiert, wir können beweisen, dass es zukünftige und vergangene Leben gibt, wir können beweisen, dass es Buddha gibt. Und diese vier Dinge sind mit die Grundlage dafür, dass wir aus diesem leidenden Leben rauskommen. Und deswegen studieren wir Logik. Es ist einfach ein Hauptbaustein dafür, dass wir erkennen, diese anderen Realitäten. Und dass es damit uns das Handwerkszeug an die Hand gibt, dass wir wirklich rauskommen.
Ich habe eine Frage.
Das ist genau die richtige Stelle, weil damit ist die offizielle Klasse praktisch beendet und jetzt ist Zeit für Fragen.
Es ist für mich schwer, zum Beispiel zu glauben, oder wie kann ich das sagen? Also alles, was wir lernen, sind einfach Scriptures, also alten Scriptures. Ja. Und am Ende, man kann sich fragen, wer hat gesagt, so sollte Karma funktionieren? Also wer hat entschieden, dass wir die Auswirkungen von unserem Karma nicht sofort erfahren, sondern später? Mhm. Also am Ende ist es auch ein Teil von Glauben. Wir glauben, es ist so und wir versuchen das zu beweisen. Aber am Anfang, man muss das glauben und mit Glauben ist dann die Logik auch nicht mehr da. Also wenn ich etwas glaube, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein interner Konflikt.
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist einfach so, dass wir praktisch alles, was in den Schriften steht, können wir mit unserem heutigen Wissensstand nicht mit Logik wirklich herleiten und für uns selber beweisen. Ich kann euch zum Beispiel auch in diesem Kurs eigentlich nur das Handwerkszeug für die Beweisführung geben, aber für die Herleitung, das müsst ihr im Endeffekt selber machen. Und es wird im Endeffekt Dinge geben, die heute nach meinem jetzigen Wissensstand, die kann ich nicht herleiten und die nehme ich auch nicht als gültige Wahrnehmung wahr. Das heißt, diese beiden Wahrnehmungen fallen für bestimmte Dinge weg. Deswegen ist die Empfehlung sozusagen, auch es gibt ja praktisch fürs Karma, würdest du praktisch sozusagen die Beweisführung des praktischen Lebens hernehmen. Du würdest es jetzt nicht im Endeffekt logisch herleiten, sondern du würdest dir, wenn du sagst, wie kann ich rausfinden, ob das wirklich funktioniert, dass ich heute einen Samen setze und er geht in 3 Monaten oder in einem Jahr auf. Das kannst du eigentlich nur durch Tun versuchen, für dich selbst zu beweisen.
Aber dann kannst du sagen, es war ein Zufall. Also das Problem,
oder das kann ich auch sagen. In den Schriften ist es so, die Schriften sind ja zum Teil von Autoren geschrieben, die sich auf einer deutlich anderen Bewusstseinsstufe wie wir befinden. Und in den Schriften steht auch, dass im Endeffekt erleuchtete Wesen eben den Zusammenhang zwischen Ursache und Ergebnis direkt sehen, weil für sie auch im Endeffekt die Zeit ja nicht existiert. Die nehmen ja alle, also praktisch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig wahr. Deswegen sehen sie auch den Zusammenhang zwischen Ursache und Ergebnis und auch welche Korrelation es sozusagen ist. Sie können wirklich eins zu eins zuordnen. Diese Tat hat dieses Ergebnis verursacht. Im Fortgang ist es so, dass natürlich Wissen, Vertrauen und Glauben sich im Endeffekt sich gegenseitig unterstützen. In dem Moment, wo du in den Schriften etwas findest, was du dir selber auch herleiten kannst und sagst, ja, das stimmt, steigt natürlich dein Vertrauen in die Schriften. Und du wirst dann eventuell eine andere Aussage von diesem Autor sagen, ja, das glaube ich jetzt einfach, weil ich ja schon 5 Sachen wirklich im Endeffekt für mich selber hergeleitet und für wahr empfunden habe oder im praktischen Leben ausprobiert und für wahr empfunden habe. Also da kommt schon praktisch noch, also das ist, gibt es einen Begriff dafür, praktisch im Endeffekt, dass du es glaubst, weil es eben praktisch von einem Autor geschrieben wurde, dem du also im Endeffekt glaubst. Und ich denke, das kann man, also finde ich, ist schon so, es gibt ja auch im täglichen Leben, gibt es Menschen, die, wenn etwas zu mir sagen, was ich nicht direkt beweisen kann, ich es glaube, weil es einfach eine Person ist, von der ich weiß, dass sie Dinge sagt, auf die man vertrauen kann. Wogegen, wenn eine andere Person die gleiche Aussage machen würde, ich aber in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass die Aussagen dieser Person für mein Leben nicht zutreffen oder unzuverlässig sind, dann würde ich eventuell die gleiche Aussage nicht glauben. Und das ist genau das, was wir ja auch mit dem Beschäftigen der Schriften versuchen sozusagen. Wir suchen für uns selber rauszufinden, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und so sozusagen das Vertrauen aufbauen, um vielleicht auch Dinge, die wir jetzt im Moment nicht logisch nachvollziehen können, das Vertrauen zu entwickeln. Aber weil es drinsteht, denke ich schon, dass es richtig ist. Ich probiere es jetzt mal aus. Und dann kann ich es vielleicht durch Umsetzen beweisen oder ich glaube es einfach, wenn es was ist, was man vielleicht nicht umsetzen kann. Ja, es ist kein Konflikt, sondern es baut sich auf, in meinen Augen. Ist es damit beantwortet, Luisa?
Ja, danke.
Okay. Sonst noch Fragen? Okay, dann schließen wir offiziell ab, Harald. Ach, da war noch eine Frage, Monique.
Ja, ich habe eine kurze Frage bezüglich dieser Wahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel in meinem Fernsehen etwas sehe,
ja,
inwieweit ist das eine günstige Wahrnehmung? Dass ich etwas wahrnehme, wenn ich es direkt sehe, dann ist es sicher gültig, aber das, was ich sehe,
habe ich ehrlich gesagt mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber in den Schriften ist meines Wissens beschrieben, dass wenn du ein Bild von etwas siehst, ist es keine direkte gültige Wahrnehmung, weil ja in der Definition direkt dabei ist. Ganz ehrlich, da würde ich jetzt schlussfolgern, Fernsehen, interessant, könnte man jetzt debattieren.
Sonst sind es sonst nicht fast auch wie eine Droge, dass jeder was anderes wahrnimmt über das, was rüberkommt?
Aber die Frage ist, ist es eine direkte Wahrnehmung? Das würde auch die Frage stellen, ist es eine direkte Wahrnehmung, wenn ich dich hier auf dem Bildschirm sehe? Also ich Mein Kopf ist gerade zweigespalten. Vielleicht hilft ihr mir ja debattieren. Meine eine Gehirnhälfte sagt, wenn ich dich hier live sehe und mich mit dir unterhalte, ist es eine direkte Wahrnehmung, weil ich mit dir interagiere.
Okay.
Ein Film, ob das eine direkte Wahrnehmung ist.
Ach so, weil es nicht gleichzeitig stattfindet, meinst du?
Mhm.
Weil es schon vorher gedreht worden ist.
Also ja, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht argumentieren, aber ich glaube, also ja, du hast mir jetzt das Argument dafür geliefert. Danke.
Ach so, okay.
Meine Stimme. Ich glaube, dass in einem ich sollte lieber schreiben. Ich glaube, dass in einem Film kann zweierlei vorkommen. Auf der einen Seite die Bilder. Zum Beispiel ein Thriller oder ein Auto, das gesprengt wird.
Ja.
Da ist vielleicht eben die direkte Wahrnehmung dabei. Und auf der anderen Seite kann sich dann aber leicht auch eine andere Wahrnehmung dazuschalten, die dann einfach kombiniert, wieso ist das explodiert.
Ja. Aber das hat ja im richtigen Leben auch.
Genau.
Was unterscheidet das vom richtigen Leben? Von der direkten, richtigen Wahrnehmung.
Vielleicht, dass es noch viel beabsichtigter ist, oft im Film.
Und ich finde, dass der Film ein Ausschnitt ist, also dass ein Film ein Ausschnitt ist aus dem Leben. Wir sehen nicht das Ganze, wir sehen nicht das Drumherum, wenn man jetzt zum Beispiel mit den Medien auch das so mit Nachrichten, wir sehen nur den Teil, der gesendet wird, wir sehen aber nicht die Umstände drumherum.
Das wäre jetzt praktisch das Gegenargument, ja, dass im Endeffekt nur ein Ausschnitt war.
Ja.
Brigitte?
Ja?
Ich habe noch eine organisatorische Frage. Darf ich?
Können wir die nach den Gebeten machen?
Ja? Nein?
Darf ich nur kurz was zu dem und Fernsehen sagen?
Ja, ich finde es interessant.
Und zwar haben wir auch, also ich habe mir mitgeschrieben, gültige Wahrnehmung, fast alles, was ich im Alltag sehe. Und alles, was ich im Alltag sehe, ist ja leer. Aus der Sicht der Leerheit ist es doch erklärt.
Das ist eine coole und interessante Frage, weil die direkte Wahrnehmung, wie sie hier definiert ist, aus einer anderen Schule kommt.
Ja, genau.
Aber nichtsdestotrotz bauen wir darauf auf. Also, und das ist ja genau die Krux, die es geht, auch an der Leerheit zu verstehen, dass alles, was ich direkt wahrnehme, ist von meinen Samen erzeugt. Jetzt könntest du sagen, ja, dann existiert es ja nicht. Und das ist genau die Krux, die du im Kopf aufeinander bringen musst. Ich nehme die Sabine wahr und auch wenn sie von meinen Samen erzeugt ist, existiert sie. Also diese zwei Dinge, diese zwei Schulen widersprechen sich an dieser Stelle überhaupt nicht. Beantwortet. Jetzt, aber der Schritt weiter war jetzt ja praktisch zum Fernsehen. Du sagst, weil du sowohl das, was um dich herum sozusagen durch deine Samen erzeugt ist, als auch den Film, den du im Fernsehen durch deine Samen erzeugt hast, ist beides im Endeffekt direkte Wahrnehmung.
Ja.
Und da, glaube ich, musst du jetzt, also das ist praktisch, alles, was du mit Samen erzeugst, sind im Endeffekt Bilder. Also das ist jetzt praktisch die Leerheit und wenn ich dann die Brille aufsetze, das sind praktisch meine Samen. Das ist eine andere Schule. Die darfst du jetzt bei der Definition, wenn wir jetzt über die direkte Wahrnehmung sprechen, nicht vermischen. Sondern du musst jetzt wirklich praktisch aufbauen anhand von der Definition, was ist eine Pramana, eine direkte, unverfälschte Wahrnehmung. Vielleicht müssen wir dem unverfälschten Wort nachgehen. Wenn ich jetzt näher, fällt mir das gerade auf. Unverfälscht heißt, ich weiß nicht, ob man das auf Fernsehen anwenden kann. Also wie gesagt, ihr seht, ich bin auch unentschlossen.
Darf ich was sagen?
Warum ja.
Also ich denke mir, dass ich die Bilder im Fernsehen sehe, das halte ich für eine direkte Wahrnehmung, weil ich sehe es ja. Aber ich weiß nicht, ob das, was ich hier sehe, tatsächlich auch real existiert.
Genau, deswegen weil
zum Beispiel im Falle der Nachrichten, also ich kann mir vorstellen, dass die Frage der Monique vielleicht in diese Richtung hingezielt hat, weil wir schauen uns ja täglich, also ich nicht, aber andere Menschen im Fernsehen die Nachrichten an und halten das, was sie dort sehen, für wahr. Aber eigentlich, aufgrund der Logik können wir nur sagen, ich habe zwar eine korrekte Wahrnehmung und sehe Bilder im Fernsehen, aber das ist nicht der Beweis, dass das, was ich hier sehe, tatsächlich auch so existiert. So, das wäre meine Erklärung dazu.
Also du erweiterst praktisch eben dieses, wenn ich ein Bild vom Eiffelturm sehe, dann ist das keine direkte Wahrnehmung. Sondern nur, wenn ich den Eiffelturm, wenn ich in Paris am Eiffelturm stehe und ihn wahrnehme. Und sage, also ich tendiere auch dazu zu sagen, Fernsehen ist keine direkte Wahrnehmung.
Also es ist eine direkte Wahrnehmung der Bilder am Fernsehen, aber nicht das, wenn du beim Beispiel vom Eiffelturm bist, weil der kann in der Zwischenzeit schon gesprengt sein, das weiß ich nicht.
Ja, ja.
Also das wäre meine Logik dazu, ja.
Mhm. Wir können ja eventuell nächstes Mal nochmal weiter diskutieren. Alexandra, wir hören dich nicht. Ja, sie tippt. Ich lese es dann vor. Ah, von Uli kam auch noch was. Im Film sind die Bilder geschnitten und es ist nicht der Moment. Also du meinst nicht der jetzige Moment, es ist zeitversetzt, auch ein gutes Argument. Ja, danke. Okay, ich würde vorschlagen, Harald macht die Gebete, Alexandra tippt vielleicht dabei.
Judith wollte noch was sagen.
Ah, okay.
Oder soll das nach dem Judith?
Judith wollte noch was Organisatorisches fragen, machen wir dann nachdem
danach. Ich
das Programm beendet habe.
Gut, dann.
Oder Judith, ist es was wir danach Welt erhalten müssen? War ich bei der Organisation in irgendeinem Punkt unklar? Dann erhalten wir es für die Nachweltfrage.
Es ging wegen dem Abschluss von Klasse 3.
Okay, das machen wir nachher. Okay.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, die trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.